Ja, guten Morgen miteinander. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, wieder mal da sein. Die einen kennen mich vielleicht schon, haben mich schon mal gesehen oder gehört. Genau, mein Name ist Michael Kohli, wie schon erwähnt. Genau, das ist meine Frau Liz. Wir dürfen jetzt schon ein Zeitchen verheiratet sein. Genau, vier, ein bisschen mehr. Nein, noch nicht ganz. Ja, genau. Die Zeit vergeht sehr schnell, wie auch immer. Aber wir genießen das sehr und freuen uns und freuen uns auch wieder mal dafür da zu sein. Ganz besonders auch, ich habe es gerade heute Morgen wieder gedacht, es ist so schön dafür zu singen, das zu hören, zu hören da manchmal jetzt in dieser Zeit, wo wir einfach ein bisschen innehalten und geniessen und das wieder ein bisschen aufsaugen, dass das ganze Haus, das Gotteshaus darf mit Lobgesang erfüllt werden. Und das erfüllt mich auch wieder neu mit Freude, das finde ich sehr schön. Auch das wieder dafür ausdrücken, die Freude und die Dankbarkeit. Ich darf auch ganz liebe Grüße mitbringen aus Zürich, aus der Gemeinde, Aktionsbibliothek Zürich. Genau da, wir sind natürlich immer verbunden, hören da immer wieder voneinander, vor allem auch durch unsere Beziehungen von den Pastoren, aber auch sonst, was geht und betet auch immer wieder sehr gerne einfach auch für euch und was in Kiesen, wie auch in Gümligen und so weiter läuft. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen die Bibel aufzuschlagen. Das erste Buch von der Bibel, das Buch Genesis, Kapitel 11. Und bevor ich so richtig starte, tue ich gerade gerne dann noch beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir für den Morgen und ich danke dir, dass du anwesend bist. Ich danke dir, dass es um dich geht, um deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Pracht und auch, dass wir das da schon erkennen dürfen, am Anfang von der Menschheitsgeschichte, in dieser Situation, wo du, Herr, geredet hast, wo du gewirkt hast, wo du etwas da hast, wo wir schlussendlich dankbar sind, aber oftmals vielleicht nicht so gesehen aus unserer Perspektive. Du hast unser Herz auf heute Morgen für vielleicht die Sachen zu erkennen, wo wir schwach sind, wo wir Hilfe brauchen, wo wir überführt werden. Aber dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern dass wir wieder neu zehren von deiner Gnade, von deiner Liebe, von deiner Ermutigung und Kraft, von deinem Erlösungstod am Kreuz, Herr. Danke dafür, Herr. Amen. Ja, ich würde gerne, wenn das in Ordnung ist, in Schweizerdeutsch predigen. Die einzige Alternative, die ich hätte, wäre Hochdeutsch. Also Berndeutsch getraue ich mich nicht, nein. Genau. Aber das passt auch gerade sehr gut zu dem Thema Kapitel 11 von dem ersten Buch von der Bibel. Um was geht es? Ihr kennt vermutlich alle die Geschichte. Es geht vor allem die ersten 9 Verse in dieser Geschichte. Ich werde einzelne Verse rauspicken. Der Turmbau zu Babel. Wir haben das alle schon ein paar Mal gehört, kennen die Geschichte, wissen ein bisschen, um was es passiert. Ich darf in Zürich gerade durch das ganz erste Buch durchpredigen und bin auch bei dieser Station vorbeigekommen. Ich bin jetzt schon beim Abraham, aber ich möchte wieder zurück zu dieser Situation kommen, einfach auch, um nochmal ein bisschen den Fokus darauf zu legen, mit euch zusammen. Es ist eine sehr interessante Geschichte, wir sind also eben am Anfang von dieser Menschheit, es ist kurz nach der Sintflut vom Noah, die Menschheit ist wieder dort und es entsteht wieder etwas Neues, nachdem die ganze Menschheit überhaupt mal vernichtet worden ist. Ich frage mich immer, wie die Leute dort nachher gedacht haben, wo sie dort aus entstanden sind, wo sie zurückgedacht haben und wo das so passiert ist, wo alle abgestammt sind vom Noah und seiner Familie. Aber was ganz besonders ist an dieser Geschichte, ist, dass alle ein und die gleiche Sprache geredet haben zu diesem Zeitpunkt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Eben, alle reden Berndeutsch, wie auch immer. Alle Chinesisch, wäre vielleicht heute ein bisschen global denkt, ein bisschen passender, wie auch immer. Aber setzen wir uns mal in diese Situation hinein. Alle reden eine Sprache. Was wäre der Menschheit, was wäre uns Menschen, was wäre uns als Gemeinschaft möglich, wenn all die Hindernisse, die heute da sind, durch Sprache einfach weg wären? Wycliffe zum Beispiel wäre arbeitslos, oder? Das könnte man auf der Seite lassen, könnte man sich auf andere Sachen konzentrieren. Man denkt vielleicht, ja, wir wären so befähigt, wir könnten das Weltall erkunden, wir könnten den Mars bereisen, wie auch immer, so viel Zeit könnte eingespart werden, Und wenn man dann Verse 3 und 4 lesen, genau, ich möchte gerade vorlesen, dann spürt man genau so ein bisschen das Feeling dort. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und Haut brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Man merkt, es war eine spannende Zeit. Es war eine Zeit mit einem grossen Plan. Möglichkeiten scheinen grenzenlos in dieser Situation von den Menschen, die dort sind. Es klingt ihnen dort die Ziegel streichen, etwas ganz Neues und sie Herz brennen, sie finden Asphalt, als Mörtel, wo ihnen das dient. Und einfach durch das, was passiert, durch das, was ihnen alles klingt, durch das, was alles da zusammenkommt, fühlen sie sich so befähigt, sie können wortwörtlich nach den Sternen greifen. Sie wollen einen Turm bauen bis zum Himmel. Sie sagen das so schön, es ist so schön betont im Text. Auf, lasst uns loslegen. Auf, wir wollen bauen. Auf, wir wollen bis zum Himmel kommen, in dem Sinn. Das, die Stimmung vom Aufbruch, vom Loslegen. Wenn ich die Geschichte so gelesen habe, denke ich, ja, was kann da schon so schlimm sein? Es ist doch schön, es ist gut, wenn etwas läuft, wenn eine Dynamik da ist, wenn wieder Schwung reinkommt, wenn etwas passiert, die Momente, die man doch auch nutzen kann. Das sind sehr wichtige Momente. Und als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch interessante Aussagen gefunden von Philosophen, die so über das Phänomen Massenbewegung, wenn man das so nennen will, auch da ein bisschen recherchiert haben und darüber nachgedacht haben. Da wird zum Beispiel gesagt, dass in der Masse der Einzelne ein Gefühl von unendlicher Macht erlangt, welches ihm gestattet, Trieb auszuleben, den er als Individuum, als Einzelner hätte eigentlich zügeln müssen. Das ist doch das, was wir vielleicht auch schon gesehen haben. Und ich habe nicht weit denken, wo mir das auch wieder in den Sinn gekommen ist. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, Anfang Jahr, 6. Januar, sind dort in einer Situation, Amerika, Washington, wir haben es vermutlich alle gesehen und auch Videos davon gesehen. Zuerst geht es einfach um eine Rede von Trump, wo er dort redet mit seinen Anhängern, wo er zu ihnen redet und sagt, ja, die Wahl ist verloren und so weiter, beziehungsweise eben, wir müssen das ankämpfen, das kann nicht so sein. Irgendwann fängt er davon an zu reden und sagt, ja komm, ich marschiere dort rüber, zu dem Gebäude. Dann ziehen die Leute los, sie laufen, sie gehen dort her, sie kommen zu diesen Zäunen, sie ein bisschen demonstrieren und laut rufen, plötzlich fallen die ersten Zäune um, es geht weiter, sie laufen weiter, plötzlich stehen sie vor der Tür, plötzlich werden Fenster eingeschlagen, Türen werden eingerannt und so weiter. Also man kann das richtig beobachten, wie das etwas in Rollen kommt, Schwung entwickelt. Und vielleicht die einen oder anderen haben sich dann gefragt, wie hat das eigentlich passieren, was jetzt da gerade passiert ist, in der letzten halben Stunde, in der letzten Stunde, wie hat das so weit kommen können, wo einfach da mitgerissen worden sind. Es hat sicher ein paar gegeben, die das natürlich bewusst gepusht haben. Aber einfach so eine Massenbewegung, die ins Rollen kommt, die plötzlich auch eskaliert. Und das ist so ein bisschen das Ähnliche, was wir da in der Geschichte von Babel lesen. Und es werden uns zwei Gründe genannt, warum sie den Turm haben wollen bauen. Und die finde ich sehr spannend. Und die möchte ich eigentlich mit euch heute Morgen anschauen, jeder einzeln. Das Erste, und so lesen wir es eben in Vers 4, den ich gelesen habe, sie wollen sich einen Namen machen. Das ist der erste Grund. Und das Zweite, sie wollen nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das ist der zweite Grund, so in dem Sinn, warum sie den Turm haben wollen bauen. Der erste Grund, sie haben sich wollen einen Namen machen. Sie sind dort zusammen in einer Gruppe, wie gesagt, sie haben alle die gleiche Sprache, die Möglichkeit ist ihnen grenzenlos. Und gerade die Gemeinschaft, das zusammen ist etwas, was wir jetzt zum Beispiel während Corona sehr vermissen, das Miteinander, das können zusammen so unterwegs sein, auch in grossen Gruppen zusammen dürfen etwas erleben. Und eben auch die Frage, das kann ja irgendwie auch in dem Sinn nicht etwas schlecht sein. Und man merkt da richtig, es ist am Anfang noch von der Zeit auch ein bisschen, der Mensch entdeckt seine Fähigkeit, er entdeckt, wie er als Abbild von Gott geschaffen worden ist, was er für eine Kreativität bekommen hat, für eine Innovativität, auch für ein Erfindertum und so weiter. Er entdeckt all diese Sachen, setzt die Puzzleteile zusammen und es passiert etwas. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein bisschen in den Sinn gekommen, es ist so ein bisschen eigentlich wie das Bild, der Wunsch, den wir als Gemeinde eigentlich haben. Wenn wir uns überlegen, was ist Gemeinde? Die Gemeinde Gottes, die Gemeinde, wie wir uns versammeln, treffen, das jeden Sonntag, aber unter der Woche. Gemeinde sind einfach wir Menschen, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Personen, Charakter, Eigenschaften, Gaben. Aber wir treffen das so aufeinander. Aber wir treffen nicht einfach nur aufeinander, sondern wir werden zu einer Familie. Wir werden zusammengefügt, wir sind geistliche Geschwister, wir wachsen zusammen und gehen zusammen so vorwärts. Und wenn der ganze Leib so funktioniert, jedes einzelne Glied, einzelne als Ohr, als Daumen, als Kniescheibe, wie auch immer, alles Mögliche, wenn jeder sich so eins einsetzt, wie er braucht, wie er von Gott eingesetzt wird und begabt worden ist, was werden da für Möglichkeiten freigesetzt? Was kann da passieren, was kann da für eine Dynamik entstehen, wenn all das zusammenkommt, wenn der Leib funktioniert, alles miteinander sich ergänzt? Und ich finde das immer so schön bei uns in Zürich, wir dürfen ein Adventsfeier haben an Weihnachten. Das ist so ein kleines Musical, wo wir immer versuchen, das Stück zu machen. Nicht so ein grosses professionelles Musical, aber doch in einem gewissen Rahmen, vor allem mit Kindern, aber jetzt auch mit Erwachsenen. Und ich darf jetzt schon seit ein paar Jahren die Hauptverantwortung haben. Und das heisst, es gibt ein Chor mit ungefähr 10, 15 Personen. Es gibt ein Orchester, das manchmal auch 10 Personen hat. Letztes Jahr jetzt leider nicht natürlich, das war alles ein bisschen anders gewesen. Aber vorher. Dann gibt es Technik, dann gibt es Schauspieler, dann gibt es Leute, die Kostüme machen, dann gibt es Leute, die für die Requisiten sorgen und so weiter. Und wenn das alles zusammenkommt an dem Anlass, der dann ungefähr eine Stunde lang dauert, ist das so unglaublich, wenn man das sieht, dass eigentlich die halbe Gemeinde da vorne auf der Bühne steht und sich investiert für den Anlass, damit Menschen können von Jesus hören. Und jeder ist im Bereich, jeder ist in einzelnen Dingen, die er macht, die er dient, und das Ganze kommt zusammen und es ist wie ein kleines Feuerwerk, das dort passieren darf. Und es ist so schön, wenn ich das sehen kann, wie Gott aus dem heraus kann etwas machen, aus so verschiedenen Personen, die dort einfach zusammenkommen, die er zusammengefügt hat, die sich so in die Gemeinde investieren. Aber wenn wir jetzt das vergleichen mit dieser Geschichte zu Babel, der Turmbau zu Babel, gibt es einen grossen Unterschied, wenn wir die Geschichte von Turmbau zu Babel mit der Gemeinde vergleichen. Die Menschen haben sich auch eingesetzt, sie haben auch ihre Gaben genutzt, sie haben auch zusammen an ihm gearbeitet, sie haben sich auch ergänzt, aber was fehlt? Gott. In keinem Atemzug fragen sie nach Gott. Sie fragen nicht nach Gottes Willen, sie fragen nicht, was ist Gottes Plan, sie fragen nicht, was Gott darüber nachdenkt. Gott wird in dem Ganzen ausklammert. Und meine Frage und mein Gedanke zu dem ersten Grund, eben, dass sie sich einen Namen machen wollen, ist eigentlich, wenn wir etwas nicht für Gott machen als Menschen, wenn wir uns investieren in einen Plan, in ein Projekt und es nicht für Gott ist, für was ist es denn sonst? Und der Text zeigt das sehr klar, wenn es nicht für Gott ist, dann ist es für uns Menschen. Dann geht es darum, dass wir uns gross machen, dass wir uns einen Namen machen, dass wir uns Raum geben, dass wir uns so gross machen, dass ein Wikipedia-Artikel darüber uns geschrieben wird, dass wir nicht vergessen werden, dass sich 100 Jahre noch jemand an uns erinnert und so weiter. Dann geht es um das. Und das war ihr Ziel gewesen. Auch wenn der Plan, die Idee von dem Turm noch so gut, noch so genial ist, wenn es nicht für Gott ist, dann führt es eigentlich direkt gegen Gott. Dann ist es etwas, was gegen Gott gemacht wird. Und spannend ist eigentlich auch, sie haben es im zweiten Gedanken gesagt, sie wollen sich nicht über die ganze Fläche von der Erde zerstreuen. Kurz vorher hat Gott am Noah gesagt, als er wieder rausgekommen ist aus seiner Arche, mit seiner Familie, er hat wieder den Schöpfungsauftrag wiederholt. Und was ist der Auftrag? Sind fruchtbar, vermehrt euch und verbreitet euch auf der ganzen Erde. Und das wird dann nicht erwähnt, aber es wird implizit wie gezeigt in dem Text. Und wenn man das Verhalten von diesen Menschen lesen, weil sie nicht nach Gott gefragt haben, haben sie automatisch genau den Auftrag von Gott nicht gefolgt und haben gegen den rebelliert. Weil sie wollten nicht sich vermehren und ausbreiten, sondern sie wollten zusammenbleiben an einem Ort. Und ich möchte das Beispiel noch ein bisschen provokativer gestalten, noch ein bisschen herausfordernder auch, damit man wirklich merkt, wie das ein Grundproblem ist von uns Menschen. Der Stolz, der Hochmut, dass wir uns einen Namen machen, wenn wir es nicht für Gott machen. Lisa und ich, wir sind gerade letzten Mittwoch an einem Anlass von einer Hilfsorganisation, die einfach Kinder auf der ganzen Welt unterstützt, die in Armut leben. Und das ist immer so ein Thema, wo wir natürlich vor allem im wohlhabenden Teil der Welt, im Westen und so weiter, gerne unterstützen, gerne etwas geben. Und man hört dann, wie Kinder geholfen werden, wie sie, wo nichts zu essen haben, plötzlich etwas zu essen bekommen, wo kein Geld haben, Geld bekommen, wo sie daheim haben, wo in die Schule gehen können und so weiter. Und gegen all das kann man nichts sagen. Es ist alles gut und es ist alles schön, weil man schenkt dem Kind eine Möglichkeit zu leben, man schenkt dem Kind eine Zukunft. Man schenkt ihnen, was etwas passieren kann. Und auch die Person, die dort geredet hat, war selber so ein Patenkind aus Uganda, wo völlig in Armut war, wo nicht gewusst hat, wie er überleben kann die nächsten Jahre. Und dann eines Tages die Zusage bekommen hat, dass er jetzt einen Paten hat, der ihn unterstützt und gewusst hat, ab jetzt geht es wieder aufwärts. Mein Leben hat wieder eine Hoffnung, wieder ein Ziel. Aber auch wenn das alles schön und gut ist, auch wenn die Unterstützung schön und gut ist, habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt das so lesen, und wenn wir die Bibel jetzt auf die Situation anwenden, für uns bedeutet das vor allem, dass wir ein bisschen unser Gewissen beruhigen können, dass wir uns gut fühlen können, dass wir etwas beitragen für die Welt, für die Menschen, denen es schlechter geht. Für ihn bedeutet das, dass er mehrere Jahre noch leben kann, 70, 80 Jahre auf dieser Erde. Und dass wir einfach insgesamt auch uns als Menschen besser fühlen können in diesem Zusammenhang. Das ist alles schön und gut, das ist alles richtig, aber Gott hat uns für mehr geschaffen als einfach nur das. Er hat einen grösseren Plan, als einfach nur, dass wir ein bisschen füreinander schauen, dass wir einfach nur schauen, dass wir uns investieren können. Und die harte Realität und die harte Wahrheit, die wir da lesen und die wir sonst auch in der Bibel lesen und die auf das trifft, ist einfach, wenn etwas nicht für Gott ist, dann wird es irgendwann mal vernichtet werden, weil es nicht seiner Heiligkeit und nicht seiner Reinheit entspricht. Und es wird nicht in Ewigkeit bestehen. Und darum ist es so wichtig gewesen und habe ich auch so schön gefunden, wo der Mann da vorne gestanden ist und das erzählt hat von Uganda, dass er aber auch gesagt hat, dass die Organisation ihn aber auch gezeigt hat, dass es in der Kirche gemeint hat und der Pastor hat ihm vom Evangelium erzählt. Er hat gläubig werden, er hat seine Geschwister mitgenommen, seine ganze Familie ist gläubig geworden. Später ist seine Mutter gläubig geworden. Und er selber ist heute der Pastor in dieser Gemeinde, der weitere Kinder wieder aus der Armut holt, ihnen Geld gibt, aber ihnen auch vom Evangelium erzählt. Und das gibt dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Situation, dieser ganzen Unterstützung eine Ewigkeitsperspektive. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel anführen. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Adventsfeier nehme, wo ich dort die Hauptverantwortung habe. Ich mache das gerne und ich habe Freude und ich tue mich auch dort gerne investieren. Ich bin auch gerne ein bisschen kreativ, tue ein bisschen Theater schreiben und so weiter. Aber wenn ich all das mache, nur damit ich nachher schlussendlich dort vorne stehe, die Leute mir applaudieren und sagen, hey, der Micha Kohli hat das gemacht übrigens, und ich mich dann stolz fühle und ich wieder richtig erfüllt bin mit Bestätigung, dann zersetzt mein Stolz, meine Sünde eigentlich wie ein Virus das Ganze, was passiert ist und macht es wie ein Stück weit kaputt, weil es ist nicht für Gottes Ehre gewesen, sondern es war nicht mehr für mich gewesen. Und es macht all das kaputt. Wir können das weiter übertragen auf Gemeindienst, die wir machen. Auf unsere Ehe vielleicht, auf unsere Familie, auf unsere Kinder. Wie sehen wir sie, wenn wir in sie investieren, damit es uns gut geht, damit unser Name gross gemacht wird, damit unser Stolz zunimmt? Oder machen wir es wirklich zu Gottes Ehre? Und wenn wir weiterlesen, was hat Gott gemacht in dieser Situation? So lesen wir es im Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Gott griff ein. Gott sieht, was passiert. Gott sieht den Turm. Gott sieht die Einheit, die Dynamik, die Massenbewegung. Aber er griff ein. Aber warum griff er an dem Punkt ein? Warum jetzt? Und ich möchte die Stelle, wo Gott da eingreift und das Ganze verhindern will, das Ganze geschehen tut, auch verhindern, nachher vergleichen mit einer Stelle aus dem dritten Kapitel der Bibel, wo ich glaube, wo es genau das nochmal zeigt. Kapitel 3. Vers 22, jetzt sind wir ganz am Anfang, kleiner Sprung schnell, Adam und Eva, sie haben von dieser Frucht gegessen, wo Gott gesagt hat, sie sollen nicht essen. Und dann sagt Gott, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Sie haben von dem ersten Baum gegessen. Und Gott hat gesehen, hey, es könnte sein, jetzt in dieser Situation, dass sie einer von dem zweiten Baum essen, nicht nur vom Baum von der Erkenntnis, sondern auch vom Baum vom Leben. Und wenn sie das würden tun, dann würde etwas passieren, wo die Menschen keine Ahnung davon haben in dieser Situation, aber wo ewigen Schaden hat, wo irreparablen Schaden hat, wo etwas passieren würde, wo sie gar nicht merken können, wo sie würden sich in etwas reinrennen, wo sie nicht mehr zurück rauskommen können. Und dann griff Gott in dem Moment ein und sagt, nein, stopp, ich möchte das verhindern, ich möchte nicht, dass ihr euch etwas reinrennt, wo ihr zerstört, wo ihr kaputt macht, wo ihr nie mehr rauskommt. Und genauso auch beim Turmbau zu Babel. Bevor sie dort in den Himmel aufbauen, zu Gott aufbauen und vielleicht nochmal so ein Gericht erleben, wie bei der Flut, sagt Gott, stopp, ich möchte nicht, dass ihr alle euch etwas verrennt, wo ihr nicht mehr rauskommt. Also wie ein liebender Vater eigentlich greift er in dieser Situation ein. Wie ein liebender Vater, der sieht, wie sein Kind an die Herdplatte anlangt und seine Hand noch in letzter Sekunde zurückzieht. Die Menschen haben nicht gewusst, was sie da genau machen. Sie sind einfach in einem Schwung, sie sind einfach beflügelt von ihrem Stolz, von dem, wo sie sind, von als Menschen. Aber Gott hat eingegriffen, damit irreparabler Schaden verhindert werden kann. Und das ist für mich wie ein Bild für uns Menschen, dass wir oftmals blind wie eine Motte sind, die zu der Sonne oder zu dem Licht herfliegt und bevor wir es merken, werden unsere Flügel versenkt und es ist zu spät. Aber Gott verhindert genau das. Gott verhindert genau das, dass das passiert. Er verhindert ein kleines Detail in der Geschichte, Turmbau zu Babel, einfach nur die Sprache. Ganz ein kleines Detail, aber alles ist nicht mehr möglich. Sie können nicht mehr bauen, sie können nicht mehr zusammenarbeiten, sie können nicht mehr in den Himmel hochgehen, sie können sich nicht mehr einen Namen machen, sie können nicht mehr daraus, wer der Nächste ist und was er da redet. Und sie werden dazu gezwungen, dass sie sich verbreitet und trennt. Aber was mich immer sehr beschäftigt bei dieser Geschichte, ist, dass das ganze Projekt von außen ja eben eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Von außen ist es doch ein beeindruckendes Projekt. Das ist eine Meisterleistung. Sie machen etwas, was noch kein Mensch vor ihnen gemacht hat. Das Ziegelbrennen und den Mörtel finden und so einen Turm bauen bis, zu den Menschen, bis in den Himmel rauf. Und auch heute erleben wir doch noch so Meisterleistungen, oder? Wir denken über die Technologie nach, wie sich das schnell entwickelt. Wir staunen vielleicht manchmal auch über Tesla, wir staunen über das Internet, wir staunen über Handys, die wir haben, die wir jeden Tag brauchen, profitieren, auch nicht genau immer daraus kommen, was da alles passiert, aber wir profitieren einfach davon. Was kann also falsch an dem sein, wenn es uns gut tut und uns hilft? Was kann falsch daran sein? Und wenn wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel anschauen, den Turm, den sie gebaut haben, was war falsch an dem Turm? Haben sie das falsche Material gebraucht? Haben sie den falschen Plan gehabt, die falsche Idee gehabt? Nein, das Problem war da drin. Das Problem war ihre Sünde, ihr Stolz. Das Problem war, dass sie haben für sich machen wollten, unabhängig von Gott. Das war das grosse Problem. Und jeder Gedanke, der nicht für Gott ist, ist schlussendlich gegen Gott. Und wer gegen Gott kämpft, der kämpft einen Kampf, den er auch bereits schon verloren hat. Und wir müssen uns das einfach bewusst machen. Jesus sagt das im Neuen Testament, in dem Vergleich mit dem Weinstock und der Rebe: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Unabhängig von ihm können wir nichts tun. Und damit meint er auch nichts Gutes, nichts segensreich. Er muss wirken, damit etwas Gutes entsteht. Wenn er das nicht tut, dann ist es am Verderben, in dem Sinn zum Verderben verdammt. Und ich möchte uns einfach bewusst machen, wie dem ersten Grund, wenn wir so leben und nicht nach Gott fragen, unabhängig, nach unserem Stolz, nach unserem Hochmut leben, vielleicht nicht bewusst, unsere Taten äußerlich auch gut erscheinen und richtig erscheinen, aber in uns innen eigentlich um uns selber geht, dann bauen wir ein Leben auf, leben wir ein schönes Leben und wir nehmen vielleicht viele Mal schöne Sachen mit ins Grab, aber wir werden mit leeren Händen in der Ewigkeit vor Gott stehen. Und das ist das, was wir uns bewusst machen. Um was geht es in unserem Leben? Und dann zum zweiten Grund. Da möchte ich nochmal die zwei Gründe aufzeigen. Das erste war eben, wo wir jetzt angeschaut haben, sie wollen sich einen Namen machen. Der zweite Grund war, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und ich finde das sehr spannend. Es geht nicht nur um die Rebellion in dem Sinn, um den Wille gegen Gottes Auftrag, sich über die ganze Erde zu verbreiten. Sondern was wir hinter dem Grund lesen, ist, dass sie Angst hatten. Sie sind dort zusammen und sie haben die Dynamik genutzt und sie haben das gesehen, wie das alles gut passiert. Aber sie haben Angst gehabt, dass das zu Ende gehen könnte. Sie haben Angst gehabt, dass es kaputt gehen könnte, dass plötzlich irgendetwas kommt, wo sie zertrennt, wo sie aufsplittert und wo sie genau nicht mehr das erleben. Und aus dieser Angst heraus entscheiden sie sich nachher zu sagen, nein, komm, wir bleiben zusammen. Nein, komm, wir bauen den Turm, komm, wir verewigen uns da, wo wir jetzt sind, komm, wir machen uns da einen Namen. Wir wollen uns nicht weiter auseinander dividieren. Und vielleicht, ich weiss nicht, ob euch das schon mal bewusst ist, vielleicht habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, wer von uns hat nicht schon mal eine Entscheidung aus Angst getroffen? Wie ist die Entscheidung echt rausgekommen? Können wir sich jetzt fragen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Aber das ist genau der zweite Grund, den ich mit euch anschaue, den ich sehr spannend finde und der sehr gut zu unserer Zeit heute passt. Bei mir selber, aber auch bei anderen Menschen höre ich immer wieder, wenn man erlebt, beschreibt, wie man Entscheidungen getroffen hat, in guten wie auch in schlechten Zeiten, dass man solche wie Sätze einbaut, wo solche sagen, ja, das ist schon gut und das hat ja dir gut getan und es ist wichtig, dass du dir dafür Zeit nimmst und es ist wichtig, dass du darauf schaust und so weiter. Und dass man einfach argumentiert und rechtfertigt das, was man macht, anhand von seinen Gefühlen schlussendlich. Dass man von dem, was man empfindet, sagt, ob es gut oder schlecht ist. Verstehe mich nicht falsch, Gefühle sind sehr wichtig und es ist wichtig, dass wir mit unseren Gefühlen von Gott kommen und mit unseren Gefühlen Gott ehren. Aber ich erlebe doch und sehe auch immer wieder sehr oft, wie unsere Gefühle zur Rechtfertigung werden für alles, was wir machen. Zwei Beispiele habe ich dafür mitgebracht. Eine Person zum Beispiel erzählt, dass sie in einer Gemeinde war, aber in dieser Gemeinde ist sie öfters von Christen verletzt worden. Sie hat Enttäuschung erlebt von anderen Christen. Und weil sie so Enttäuschung erlebt hat, darum kommt sie jetzt nicht mehr in die Gemeinde. Wichtig ist, dass sie einfach ihre persönliche Beziehung mit Jesus lebt. Dass sie persönlich kann mit Gott leben. Das betrifft euch jetzt natürlich nicht, weil ihr alle da sind. Nein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sie ist verletzt worden und darum hängt sie gerade nicht mehr in Gottesdienst. Oder was ich auch sehr oft momentan sehe und was ich auch so ein bisschen rausgespüre, ist, dass immer wieder Personen antreffen, die frustriert sind durch Corona. Durch das, dass viele einfach blind dem folgen, was der Bundesrat sagt, so empfinden sie es zumindest, dass alle Masken tragen, dass man sich einfach an alle Regeln hält, ohne darüber zu diskutieren und darüber nachzudenken. Und das machen sie dann sicher nicht. Und meine Frage einfach in dieser Situation ist, rechtfertigt das Gefühl in der ersten Situation von der Verletzung oder in der zweiten Situation das Gefühl vom Frust, rechtfertigt das dein Verhalten, dein Handeln? Wird deine Handlung gut vor Gott, einfach weil du etwas machst, weil du gefrustet oder weil du enttäuscht bist, weil du verletzt bist? Das sind nur zwei Beispiele, aber ich glaube, wir alle kennen das. Situationen, wo wir in der Gefahr sind, etwas Gutes zu tun, etwas, was äußerlich vielleicht gut erscheint, wo wir uns auch sagen, ja, das ist gut und das ist jetzt richtig, aber nicht nach Gott fragen, sondern einfach aus einem Gefühl, aus einer Verletzung, aus einer Enttäuschung oder aus einem Frust heraus handelt. Hast du Gott gefragt, was sein Wille ist in dieser Situation? Und mir ist da wieder in den Sinn gekommen, wenn meine Gefühle würden, meine Handlungen bestimmen, wenn ich das jetzt einfach mal weiterdenken würde. Wir haben gerade gestern Evangelisationskurs gehabt. Und wenn man dort auf die Straße rausgeht und einfach wildfremde Leute anredet und ihnen Sache vom Glauben erzählt, dann wird man ihnen das Evangelium erzählen. Dann kommen wir zum Evangelium und man erzählt ihnen schon, dass Gott sie liebt, dass Gott sie geschaffen hat, dass Gott einen guten Plan mit ihnen. Aber irgendwann einmal ist es schon wichtig, dass man zu dem Punkt kommt und sagt, du bist Sünder, du hast Schuld vor Gott. Und wenn du so weiterlebst, wirst du mal von Gott gerichtet werden, für alle Ewigkeit. Und ich weiss nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr vor einer Person steht und ihr das sagt. Ich nehme nicht an gut, normalerweise. Wenn man so etwas einer Person sagt, dann tut das ihm eigentlich weh und das macht einem unwohl und man kämpft damit, weil das will man ja eigentlich dieser Person nicht sagen. Und man weiß genau, dass das auf Konfrontation stößt, auf Konflikt stößt. Aber ist es wegen dem falsch? Ist es wegen dem falsch, dieser Person das zu sagen, dass sie Sünder ist und dass sie Schuld hat und dass sie Vergebung braucht, einfach weil ich mich unwohl fühle damit? Einfach weil ich Angst habe vielleicht auch davor, weil ich das nicht, sich nicht gut anfühlt? Und ich glaube, wir müssen anhand von diesen zwei Punkten dem Hochmut, dem Namen machen, dem ersten Grund, den sie kennt, und dem zweiten Grund von dem Gefühl aus eine Entscheidung treffen. Einfach merken und realisieren, dass wir oftmals auch blind sind in unseren Entscheidungen, warum wir etwas treffen. Dass wir blind sind, wie wir unser Leben führen und Gottes Hilfe brauchen, dass er uns zeigt und uns wieder nicht herführt, dass unser Leben wirklich ihn ehrt. Ganz. Und nicht, dass wir von unserem Hochmut, von unserem Stolz oder von unserem Gefühl antrieben werden. Und ich möchte mit euch jetzt einen Text vorlesen, oder auch zusammenlesen, wo genau das nochmal zum Ausdruck bringt. Es ist ein bisschen schockierend, aber ich möchte euch bitten, gut darauf zu achten, Lukas 23, ab Vers 13, und gut darauf zu achten, zum Thema Massenbewegung, wie Gefühle motiviert, wie auch Entscheidungen beeinflusst werden, von Stolz, von Hochmut, was da passiert. Lukas 23, Vers 13 bis 25. Als aber Pilatus die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammengerufen hatte, sprach er zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abspenstig. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe in diesen Menschen keine Schuld gefunden, worin ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie schrien aber allesamt und sagen: Weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagte: Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderungen erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Wenn das gelesen habt, wenn das gehört habt, und ich möchte euch bitten, mal zu versuchen, euch selber mit diesen Pharisäern, mit diesen Leuten, die das geschrien haben, zu identifizieren. Warum haben sie das geschrien? Warum sind sie so in Rage gewesen? Warum sind sie so in einer Dynamik gewesen, wo sie einfach nur noch geschrien haben, Kreuzigen, Kreuzigen, Kreuzigen ihn und nichts anderes mehr? Ist es vielleicht Angst gewesen, dass sie ihre Stellung würden verlieren? Stolz, dass sich jemand über sie erhebt? Hochmut, wie sie selber haben bestimmen wollen, wie sie ihr Leben zu leben haben und nicht von jemand anderem haben das bestimmen lassen? Aber diese Sachen, diese Dinge finden wir nicht einfach nur vor 2000 Jahren. Der Prozess passiert noch heute. Und schlussendlich müssen wir uns bewusst machen, dass unsere Sünde Jesus ans Kreuz genagelt haben. Dass wir in dieser Situation die waren, die eigentlich schon haben, kreuzigen ihn. Wenn wir sündigen, wenn wir nach unserer Sünde leben. Und mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich mit der Liz zusammen diskutiere. Manchmal auch heftiger, das passt hin und wieder, passiert hin und wieder einmal. Und wenn wir beide ein bisschen dickköpfig sind, gibt es dann auch Reibungen und gibt es auch eine Dynamik rein. Und es gibt so eine Dynamik, dass ich dann irgendwann einmal einfach in dieser Situation bin, wo ich sage, mein Stolz einfach merke und sage, nein, ich will jetzt nicht zulassen, dass ich Unrecht habe. Es geht jetzt darum, dass ich zeige, dass ich richtig liege. Ich möchte nicht meine Meinung ändern. Ich habe auch Angst, irgendwie verletzt zu werden und verschliesse mich darum und blockiere darum einfach alles ab. Und ich bin auch einfach so hochmütig in meinem Herz, dass ich sie gar nicht mehr an mich herlassen will. Dass ich einfach sage, nein, das stimmt jetzt so, wie ich sage, das ist jetzt gut so. Und das ist bestimmt genau die Dynamik, die da passiert. Es geht um mich, es geht um meinen Namen, es geht um meinen Stolz, es geht um meinen Hochmut. Und ich bin auch motiviert von Gefühlen, von dem, was in mir aufkommt. Das bestimmt mein Verhalten und meine Gedanken. Und um die Dynamik zu untertreffen, brauche ich dann zuerst wieder ein bisschen Abstand. Ich muss wieder ein bisschen Luft holen, muss das Ganze wieder ein bisschen setzen lassen. Und erst dann bin ich bereit zur Veränderung, zur Buße und zur Vergebung. Und ich finde das immer wieder so beruhigend und tröstend. Jesus weiß das und er kennt unser Herz. Und er weiß, dass nur sein Tod am Kreuz echte Veränderung gebraucht hat. Ich denke, das ist sehr spannend, wenn man zurückdenkt auch an Arche Noah. Gott hat erst gerade die ganze Menschheit vernichtet und man denkt, das ist ein Neuanfang, Noah mit seiner Familie, jetzt kommt alles gut. Der Noah ist ein gottesfürchtiger Mann gewesen. Seine Familie wird sicher Gott ehren, sie werden sicher Gott nachfolgen. Und ein, zwei Kapitel später geht es noch tiefer bergab als vorher. Das Problem ist immer noch da gewesen. Sünde, unser Stolz, unser Egoismus, unsere Rebellion gegen Gott. Dem Problem hat Flut keine Hilfe geboten in dem Sinn. Es hat das nicht abgeschafft. Und darum hat Jesus damals den Weg auf sich genommen. Darum ist er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden, hat sein Blut verbossen, hat seine Knochen brechen lassen, hat gekämpft, hat geschwitzt und hat zuletzt geschrien und ist der Tod gestorben am Kreuz, damit wir eben genau das nicht durchleben müssen. Und auch das ist wieder genau das, was Gott gemacht hat beim Turmbau zu Babel und damals bei Adam und Eva. Er hat etwas verhindert, wo sich der Mensch reinrennen konnte, wo er nicht mehr raus konnte. Und genau das hat Jesus am Kreuz auch verhindert. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns nicht verrennen, im ewigen Gericht, in der ewigen Verdammnis, und dass wir gerettet werden können. Dass es eine Möglichkeit gibt zur Rettung, dass es eine Möglichkeit gibt zur Umkehr, dass es eine Möglichkeit gibt zur Freiheit. Aber damit das Realität wird in unserem Leben, muss jeder Einzelne von uns sein Babel verlassen, in dem Sinn. Sein Ort, seine Stadt, wo er seinen Hochmut, seinen Stolz aufbaut, wo er sich selber einen Namen macht. Und das haben wir vielleicht einmal gemacht, aber das ist immer wieder nötig in unserem Leben. Immer wieder gibt es kleine Städte, die wir aufbauen in unserem Leben, wo es einfach darum geht, dass wir nach den Sternen greifen, dass wir zum Himmel aufbauen, dass wir uns selber einen Namen machen. Und eben, wie gesagt, ich glaube, wir sind ein Stück weit auch blind für das. Wir sind ein Stück weit auch blind, zu anerkennen, wo wir stolz sind, wo wir hochmütig sind. Aber durch Gottes Geist, wenn wir Gott darum bitten, kann er uns das zeigen. Er kann uns helfen, er kann uns aufdecken, kann uns überführen und kann uns Befreiung von diesen Bereichen schenken. Er kann uns befreien sogar von unserem Stolz oder von unserem Selbstmitleid, von unserem Hochmut, von unserer Angst. Er kann uns Sicherheit geben und er kann uns auch ein Zuhause geben, wie wir es gehört haben. Und dazu möchte ich auch heute Morgen jeden Einzelnen einladen, dass wir die falschen Dynamiken in unserem Leben, Dynamiken, die entstanden sind, wo wir vielleicht auch in uns etwas reingeritten haben, wo wir einfach eine Meinung haben, wo wir einfach Entscheidungen getroffen haben, aber die eigentlich basieren auf falschen Gefühlen oder auf Gefühlen, die wir nach Gott gefragt haben, oder auf Stolz oder auf Hochmut, dass wir diese Dynamiken, diese Wege, diese Entscheidungen abbrechen, abreißen und vor das Kreuz bringen. Nicht, dass ich mir wieder bewusst, ich finde das so wichtig, vor dem Kreuz, das ist der Ort, wo unsere Knie sich beugen, wo wir unsere Hände erheben, wo wir Gott verherrlichen. Vor dem Kreuz ist der Ort, wo wir unser Leben wieder neu Jesus Christus auch übergeben und Vergebung empfangen. Und das möchte ich jetzt auch gerne im Gebet so tun. Ja, Herr, ich danke dir für den Morgen und für die Zeit. Und ich danke dir, dass du einerseits bei mir persönlich einfach auch am Arbeiten bist, was Stolz und Hochmut angeht, was vermutlich auch in meinem Job, in meinem Dienst immer wieder auch Herausforderung ist, Herr. Aber bei jedem Einzelnen von uns davon, Herr, man kann darüber reden, man kann darüber diskutieren, aber das Entdecken, das Herausfinden, das über die Überführung auch erleben, das musst du schenken, Herr, in unserem persönlichen Leben, und zwar auch bei jedem Einzelnen. Macht uns bereit für Demut, grosse Demut, die es braucht, um sich nicht zu beugen, zu anerkennen, dass wir schwach sind, dass wir Hilfe brauchen, zu anerkennen, dass wir auch in einigen Sachen immer wieder einfach stolz sind und einfach nicht bereit sind, einen Schritt zurück zu machen, nicht bereit sind, zuzugeben, vielleicht, dass wir einen Fehler gemacht haben, nicht bereit sind, auch Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Stolz auch brichst in dem hinein, dass du uns befreist von dem, dass du uns aber befreist von Gefühlen, die uns antreiben, die uns definieren, die falsch sind, die weg von dir führen, und dass wir auch unsere Gefühle vor dich bringen und auch die prägen und verändern lassen von dir, dass sie verändert werden in Dankbarkeit, in Fröhlichkeit, in Zufriedenheit, in Freude, in Lob, Herr. Und dass das unser Leben bestimmen darf. Danke, dass du wirkst, Tag für Tag, dass wir jeden Tag wieder neu dürfen deine Gnade aus deiner Hand nehmen, das, was du vollbracht hast am Kreuz, und dass du alles vollbracht hast. Dass es nichts gibt, was zu gross ist, nichts gibt, was zu unwichtig ist, sondern dass wir alles dürfen dir herlegen und von dir wieder neu anfangen und Vergebung empfangen, Herr. Amen.